Und zwar geht es heute um Wissen. Wissen und Glauben. Ich habe hier so ein Bild ausgesucht. Auf der einen Seite sind da so Bücher drauf und unten steht Wissen, also dass man halt einfach weiß. Auf der anderen Seite ist das Kreuz, also der Glaube. Und dann ist halt so das menschliche Gehirn, ne? Und bei uns ist es so oft so, wir denken ja, dass Glaube und Wissen halt nichts miteinander zu tun haben, ne? Das andere, da ist man so mit dem Herzen dabei, man weint halt viel. Das andere ist halt eher dieses Sachliche, ne? Und ich habe halt diese Predigt betitelt mit Wissen statt Glauben. Also ganz ketzerisch muss man eigentlich sagen, wiedergeborene, bibeltreue Christen, die wissen. Man muss nicht wirklich glauben. Ja, klingt ketzerisch und wir werden mal gucken, ob es wirklich so stimmt. Deswegen Wissen statt Glauben. Mal sehen, ob Wissen und Glaube Gegensätze sind oder eher sogar ineinander übergehen. Na? Natürlich ist halt der Punkt, man fragt sich, wir predigen doch immer vom Glauben und dass wir ja auch glauben sollen. Die Frage ist halt, ja, okay, aber ist unser Glaube, hängt er irgendwo in der Luft? Ist es wirklich etwas, wo wir sagen können, wir können gar nichts wissen oder wir können nirgends eine Gewissheit haben? Heute wollen wir herausfinden, einige Punkte halt uns anschauen, dass wir sehr wohl Gewissheit haben können, vor allem bei den wichtigen Themen bezüglich unseres Glaubens. Als allererstes wissen wir, und das weiß eigentlich jeder Mensch, der einen Verstand hat, der ihn auch gebraucht, es gibt einen ewigen Schöpfer. Das wissen wir. Ich finde es immer so schlimm, wenn es so öfters mal heißt, so, das höre ich auch so von einigen Christen, ja, ob es einen Gott gibt oder nicht, einen ewigen Schöpfer oder nicht, das ist halt so 50-50 Chance. Habt ihr es mal gehört? Ne? Die einen sagen halt, es gibt ihn, die anderen sagen halt nicht, ja, das ist halt so 50-50. Sorry, wenn ich das so ausdrücke, aber ich finde, das ist ein Riesenblödsinn. Da ist keine 50-50 Chance. Da ist kein, naja, es könnte halt sein und es könnte halt nicht sein. So, man verwechselt sehr stark Möglichkeit mit Wahrscheinlichkeit. Schaut mal, wenn ich heute nach Hause fahre und ich gucke unter meinem Bett, da könnte ich doch 1 Million Euro finden. Oder? Ich könnte es finden. Möglich ist es doch. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das?
Jeweils nicht 50-50.
Jedenfalls nicht 50-50. Also möglich, können wir wirklich sagen, möglich ist so ziemlich alles. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist das? Die Welt sagt, es gibt keinen ewigen Schöpfer. Und die Bibel sagt, doch, die Welt weiß das eigentlich und will es halt nur nicht anerkennen. Paulus sagt in Römer 1, Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Da Gott es ihn offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt. Paulus sagt, das von Gott Erkennbare, das wurde dieser Welt gezeigt. Man kann Gott erkennen aufgrund seiner Schöpfung. Schaut mal, wenn wir jetzt ein Buch finden auf dem Tisch liegen und ihr fragt mich, Georgi, woher kommt dieses Buch? Wer hat es geschrieben? Und ich sage, es kam einfach so, aus dem Nichts. Würdet ihr mich ernst nehmen können? Es gilt immer dieses Prinzip, aus nichts kommt nichts. Und selbst wenn etwas da wäre und es ist komplett in Unordnung, wenn wir niemals sagen, ein Buch, das geschrieben ist, das gebunden wurde, ist einfach so entstanden. Nie im Leben. Es kann vielleicht sein, dass da der Autor nicht draufsteht. Aber wir wissen zu 100%, es gibt einen Autor. Denn ein Buch schreibt sich halt nicht von selbst. Das ist nicht möglich. Und Paulus sagt, das von Gott Erkennbare, das wurde ihnen gezeigt. Sie wissen das, sie haben keine Entschuldigung. Wisst ihr, ich bin jetzt 13 Jahre Christ. Und als ich das erste Mal Römer 1 gelesen habe, dachte ich damals so, Ja gut, Paulus, du kennst halt nicht Charles Darwin. Du kennst halt nicht die Evolutionstheorie. Sonst würdest du das vielleicht nicht einfach so schreiben. Im Laufe meiner Zeit, ich habe mich ja viel mit Geschichte beschäftigt auch und so, und habe dann halt schnell gemerkt, auch bei den Philosophen, dass diese Evolutionstheorie, dieser Gedanke, der kam nicht von Darwin. Den gab es schon früher, den gab es schon vor Paulus. Ja? Und ich finde es so interessant, dass genau dieses Modell der Evolutionstheorie, was heute so oft vertreten wird, aus nichts entstand was und wir kamen alle aus dem Meer und wir sind alle verwandt mit den Tieren und mit den Früchten und das ist ja wirklich das, was man sagt. Ja? All das hatten die damaligen Philosophen gelehrt. Schon vor Paulus. Und natürlich gab es dann diese verschiedenen philosophischen Schulen, die haben ja das weiter vertreten. Und Paulus sagt, das von Gott Erkennbare, das wurde ihnen gezeigt. Und sie wollten es nicht annehmen. Ich habe euch mal einen kleinen Beweis mitgebracht. Ich habe euch den Bibellehrer gebracht, Hermias. Hermias lebte 200 nach Christus. Ich fand halt das Zitat halt so genial. Er ist auch ein antiker Schriftsteller, nur etwas später als Paulus. Aber er beschreibt genau das, was die Stoiker oder was die Epikureer und ich weiß nicht wer alles, was die halt so vertreten und glauben. Ich lese euch das einfach mal vor. Hermias schreibt, jetzt bin ich unsterblich und freue mich darob, dann aber werde ich wiederum sterblich und weine deshalb. Alsogleich löse ich mich in Atome auf, werde Wasser, werde Luft, werde Feuer. Kurze Zeit darauf bin ich weder Luft noch Feuer. Zum Tier macht man mich, zum Fisch. Ich habe also zur Abwechslung Delfine zu Brüdern. Wenn ich mich besehe, so graut mich mein Leib und ich weiß nicht, wie ihn benennen. Mensch oder Hund oder Wolf oder Stier oder Vogel oder Schlange oder Drache oder Chimäre. Denn in alle Tiere lassen mich die Philosophen verwandeln. In Land- und Wassertiere, in Vögel, in Gestalt, wechselnder in Wilde und Zahme, Stumme und Laufbegabte, in Vernunftlose und Unvernünftige. Ich schwimme, fliege, flattere, krieche, laufe, sitze. Da kommt der Empedokles und macht mich zum Strauch. Ja, also das ist halt das, was Hermias halt sagt. So, die Philosophen machen halt, was sie wollen. Aus den Atomen sind wir und wir sind verwandt mit denen und wir kommen von denen und ich weiß nicht was alles. Das alles kannten schon die frühen Christen. Und das kannten eigentlich alle schon die Juden, noch vor Christus. Und es gab sogar, der erste Philosoph, wo man halt sagt, war Thales von Milet. Und Thales von Milet lebte ungefähr 800 vor Christus. Schon er hatte halt diese Idee, dass, ich sag's mal so, es gibt halt keinen ewigen Schöpfer. Ja? Und denk mal dran, wer hat in der Nähe von ihm gelebt? Na, David. Und David hat ja einen ganz interessanten Vers geschrieben. Im Psalm 14 schreibt er, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Der Tor, liebe Geschwister, spricht, es gibt keinen Gott. Und das ist halt so ein Punkt. Ich habe mich so gefragt, wie kann es sein, dass David sowas schreibt? Also der Schafhirte, David, 1000 vor Christus. Ich meine, er sagte eigentlich nichts anderes, dass diese ganzen hohen Wissenschaftler, die einen viel höheren IQ haben wie ich und ein David, dass die alle doof sind? Na, eigentlich nicht. Das hebräische Wort für Tor in diesem Fall ist Nabal. Und Nabal bedeutet nicht so, er weiß wieder, was links und rechts ist, darum geht es gar nicht, sondern der Tor ist uneinsichtig. Er könnte schon besser wissen, aber das hebräische Wort beschreibt eher er ist komplett uneinsichtig. Ihn muss man mit einem Stock schlagen. Und selbst da würde er es nicht verstehen. Das ist halt dieses mit den Sprüchen, wenn es heißt, dem Toren, dem Stock und so, ne? Diese ganzen Verse. Den Uneinsichtigen, er hat schon den Intellekt dazu, es zu begreifen, er will es nur nicht. Und das ist das, was David beschreibt. Im Gegensatz sagt Jesus was? Wer meine Worte hört und sie tut, mit wem vergleicht er? Mit einem klugen Mann. Jetzt seht ihr mich, Georgi, du bist nicht klug. Ja, ich bin vielleicht nicht nach der Weise der Welt klug. Oder wir vielleicht nicht. Ist in Ordnung. Aber man war einsichtig. Man war einsichtig, es gibt einen ewigen Schöpfer. Wir sehen das ein. Und wenn es einen ewigen Schöpfer gibt, so gibt es ein Gericht. Und in diesem Gericht haben wir keine Entschuldigung. Wir stehen vor diesem Gericht und wir werden Rechenschaft ablegen und Zeugnis geben müssen. Und das ist so etwas, wo Jesus sagt, wenn du tust, was ich dir sage, ich vergleiche dich mit einem klugen Mann. Du hast es hier verstanden, hier hast du es angenommen und so setzt du es um. Das ist ein kluger Mann. Deswegen sagt ja auch Paulus in 1. Korinther 1, Gott hat die Torheit erwählt, also die, die simpel sind, die nicht wirklich, ich sage es mal, die großen Wissenschaftler sind, in Ordnung. Aber es sind die Leute, die umkehren, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Fazit, wir können sagen, nicht nur die Christen, sondern die Welt muss eigentlich erkennen und er hat eigentlich erkannt, es gibt einen ewigen Schöpfer. Jetzt ist es ja so, das ist ja für viele eigentlich gar nichts was Atemberaubendes. Es gibt ja viele Religionen, die eine oder mehrere Gottheiten ja anerkennen. Bekannteste von allem ist ja der Islam. Und die Sache ist, könnten wir aber auch theoretisch wissen, wer Jesus ist? Könnten wir das theoretisch wissen? Also, dass es einen Schöpfergott gibt, okay. Aber wer sagt denn, dass Jesus und seine, ich sage es mal, sein Glaube die richtige Religion ist? Geht das? Und auch da müssten wir sagen, ja, das geht. Das geht wirklich. Einen Moment. Die Frage wäre eher, dass wir darüber reden, was ist ein Beweis? Man sagt ja oft, Gott kann man nicht beweisen. Habt ihr auch wahrscheinlich gehört, oder? Da müssen wir eher die Frage stellen bei unserem, ich sage es mal, theologischen Gesprächspartner, was ist ein Beweis? Ein Beweis, man unterteilt eigentlich in der Wissenschaft zwischen starke und schwache Beweise. Es gibt zum Beispiel einen Beweis, wo man sagt, mehrere Zeugenaussagen sagen das. Da sagt man, okay, das beweist schon, dass dies passiert ist. Theoretisch könnten sich aber die Zeugen irren. Ein schwacher Beweis. Ein starker Beweis ist ein mathematischer Beweis. Mathematik. Es gibt Leute, die wirklich halt sagen, eigentlich ist nur was wirklich 100% bewiesen, wenn es nur mathematisch ist. Alles andere ist eigentlich nicht Beweiskraft genug. Okay? Man tut oft mit Indizien arbeiten. Auch die Polizei macht das. Selbst eine Kamera, wenn irgendwo ein Raub stattfindet, es ist nicht wirklich 100% dann etwas bewiesen, sondern es ist halt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wirklich so war, wie die Kamera es da gerade gezeigt hat. Also man müsste halt wirklich die Frage stellen, was ist ein Beweis? Und daraus den Schluss ziehen. Und eines der stärksten Beweise, die wir von der Heiligen Schrift haben, ist die Prophetie. Dass etwas im Voraus gesagt wurde, dass etwas eintrifft in der Zukunft, das ist etwas Übernatürliches. Das ist etwas, wo man sagen müsste, wie funktioniert das? Wie geht das? Und natürlich haben wir einige, beziehungsweise ziemlich viele Christus-Prophezeiungen für sein allererstes Kommen vor 2000 Jahren. Wir denken sehr oft zum Beispiel an Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, ja, oder an Sacharja 9, am Psalm 22. Ich will euch eine Stelle vorlesen, eine aufzeigen, was schon die frühen Christen erkannt haben und wie sie mit den Juden damals argumentiert haben. Und was ich euch jetzt zeige, ist nicht etwas, wo ich halt der Kluge bin oder auch wir Theologen irgendwie die Klugen werden heute, sondern ganz früh, in der frühesten Zeit des Christentums, haben die Christen verstanden, dass das auf Jesus bezogen war und haben somit das jüdische Volk, die Jesus ablehnen, konfrontiert. Ich lese euch die Stelle mal vor. Daniel 9. Über dein Volk, sagt Gabriel zu Daniel, und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln. So wisse und verstehe, wichtig, ne? So wisse, nicht so glaube. Wisse und verstehe. Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, im Hebräischen steht hier Messias, bis zum Messias, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräber werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, der Messias, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Nun, Daniel wird gesagt, der Messias kommt in einer bestimmten Berechnung. Er wird getötet werden und diese heilige Stadt wird daraufhin zerstört werden. Wann wurde die Tempelzerstörung, wann war sie? 70 nach Christus, also ungefähr 40 Jahre nach dem Tod des Gesalbten, nach dem Tod des Messias. Jetzt ist es natürlich so, der Engel Gabriel erklärt, naja, es sind halt so 7 Wochen und 62 Wochen. Was sind das für Wochen? Also was ist damit gemeint? Und wir müssen erstmal verstehen, wie zählt die Bibel? Also eine Woche besteht aus wie vielen Tagen? 7. Und eine Jahrwoche besteht also aus 7 Jahren. Dann können wir sagen, ja gut, man muss eigentlich 7 und 62 zusammenzählen und es entstehen 69 Jahrwochen. Also wir rechnen jetzt einfach mathematisch. 69 mal 7 sind 483 Jahre. Soweit kommen wir noch alle mit. Okay? Und die Bibel rechnet halt bei Tagen, ein Jahr ist bei der Bibel, das ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber es hat halt 360 Tage. Das wissen wir zum Beispiel aus Offenbarung 11. 3,5 Jahre, sprich 1260 Tage, das sind, 3,5 Jahre, wo dem Johannes das gezeigt wird und die Bibel rechnet halt mit 360 Tagen im Jahr. Das ist für unsere Rechnung gar nicht so wichtig, das sind ja nur ein paar Tage Unterschied, aber einfach, dass ihr es mal gehört habt. Wir rechnen ja mit 365 Tagen, wir rechnen nach dem Sonnenkalender. Es gibt auch einen Mondkalender, der rechnet man mit 355 Tagen. Ja, und die Bibel hat halt so, ich sag's mal, diesen Querschnitt. Okay? Und der Erlass vom Tempelbau, was wir in Nehemia 2 lesen, war ungefähr 444, 445 vor Christus. Die Frage ist, wo wissen wir das? Wie rechnen wir heute denn in Zeit? Eigentlich ab Christus, ne? Wir sagen ja vor Christus, nach Christus. 400 vor Christus, 300 nach Christus. Wie haben es die Leute damals gemacht? Na, je nach Volk war das halt unterschiedlich. Die Juden zum Beispiel hatten einen ersten Monat gehabt. Weiß jemand, welcher Monat das war? Steht in 2. Mose 12. Abib. Aber knapp dran. Monat Abib war bei den Juden der erste Monat. Von da aus hatten die ihre Zeitrechnung gehabt. Ist übrigens bis heute so. Bis heute haben die Juden das so. Also die Pharisäer schon, von den anderen weiß ich das gar nicht. Aber auf jeden Fall, da war es so. Das steht auch in 2. Mose 12. Wie war es bei den Heiden? Wir wissen jetzt nicht für alle Völker, keine Ahnung. Aber wir wissen zum Beispiel von Rom, man hat halt bei den Römern hat man ab der Gründung Roms gerechnet. Und da gibt es so eine Eselsbrücke, die fand ich mal gut in der Schule. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja? 753 vor Christus. Da konnten die Römer rechnen. Ab da war die Zeichenrechnung der Römer und ab da konnte man zurückrechnen oder halt vorrechnen, je nachdem. Das heißt, die Völker an sich hatten halt schon ihre Berechnungen. Und als Jesus kam und als die Kirche halt gewachsen ist, hat man halt eine Zeichenrechnung auf Christus hingedeutet. Er ist der Eckstein unserer Zeit, vor und nach Christus. Nun ist es so, der Erlass zum Aufbau des Tempels, das lesen wir selbst in der Bibel, Nehemia 2, war halt ungefähr 444 vor Christus. Der Tod Jesu, das war 32, 33 nach Christus. Wir wissen, dass Jesus ungefähr laut dem Lukas-Evangelium 30 Jahre alt war, ungefähr, als er seinen Dienst eingetreten ist. Wo wissen wir das? Das sagt auch Lukas. Lukas sagt im 14. Jahr des Kaisers Tiberius. Die Bibel ist da sogar sehr detailliert. Im 14. Jahr so und so, wann hat Tiberius denn regiert? Das wissen wir. Und von da aus rechnen wir, 3 Jahre hat ja Jesus gedient. War ungefähr 30, 3 Jahre. Und in seinem 3. Dienstjahr wurde der Messias umgebracht. Und jetzt ist halt das Interessante, wenn wir jetzt diese Rechnung machen, wir rechnen diese 483 Jahre in diese 444. Wir kommen plus minus in diesen Zeitraum wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Wo Daniel sagt, da wird er kommen, da wird er getötet werden und die heilige Stadt wird zerstört werden. Leute, das ist Mathematik. Und nochmal, also ich bin nicht der Kluge, der das herausgefunden hat und nicht die heutigen oder die Theologen vorher. Es gibt frühchristliche Zeugnisse, wo die Christen, die kamen mit dem Buch Daniel und haben die Juden damit konfrontiert und haben gesagt, zählt doch nach. Ihr könnt doch nachzählen. Und dann werdet ihr erkennen, das ist der Messias, der Gesalbte, der getötet wurde. Und seht doch, es hat sich doch auch erfüllt, dass die heilige Stadt zerstört wurde. Zählt doch nach. Und ich habe jetzt keinen Beleg dafür. Ich habe keine Quelle. Nagelt mich darauf nicht fest. Aber das Buch Daniel ist ja bei den Juden bis heute, es ist ja nicht unter den Prophetenbüchern mit drin. Es ist unter den Geschichtsbüchern. Und ich glaube, das ist halt meine Vermutung, gerade wegen dieser Stelle aus Daniel 9 hat das jüdische Volk das Prophetenbuch raus und hat unter die Geschichtsbücher getan. Das ist halt meine Behauptung. Ich hatte auch mal eine Quelle, vielleicht finde ich sie noch. Es gibt einen bekannten jüdischen Gelehrten im 13. Jahrhundert nach Christus, Rabbi Maimonides. Und er hat damals einen Tipp gegeben und hat dem Volk gesagt, sie sollen Daniel 9 nicht nachrechnen. Sie sollen es nicht machen. Denn wenn sie es machen, werden sie erkennen, der Messias ist nicht gekommen. Ja. Ich habe leider die Quelle noch nicht, vielleicht finde ich sie nochmal. Auf jeden Fall könnten wir sagen, allein schon wegen Daniel 9, es ist unfassbar, was Gott uns eigentlich da geliefert hat. Das ist Mathematik. Und jetzt verstehen wir auch, warum in der Bibel heißt, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Ich finde es so genial, wie die Bibel das hier sagt, indem er das bewies. Ja, was hat denn Paulus bewiesen? Also, wir sagen, man kann Gott nicht beweisen, man kann auch Jesus nicht beweisen. Aber die Bibel sagt, Paulus hat bewiesen, dass Jesus der Christus ist. Er hat es bewiesen, das steht hier. Weiter heißt es auch über Apollos, denn er widerlegte die Juden öffentlich mit der großen Kraft, indem er durch die Schriften, also durch Daniel, durch Jesaja und, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Er bewies das. Also man müsste sagen, es ist völlig egal, ob die Leute es glauben oder nicht. Es ist bewiesen. Also für Apollos, für Lukas, den Schreiber, Paulus und Apollos haben es bewiesen durch die Heilige Schrift, Jesus ist der Messias. Es gibt darüber keine Diskussion. Und ich fand eine Stelle interessant, das ist ja so eine Nebenbeistelle. In Lukas 3 wird gesagt, da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei. Das ist ja so nebenbei, ne? Lesen wir. Weil Johannes kam ja, wie alt war Johannes ungefähr? Das lesen wir im Lukas-Evangelium. Er war 6 Monate älter wie Jesus. Und es passt ja in den Zeitraum, dass ja da der Messias kommen soll. Und auf einmal kommt ein großer, starker Mann im Heiligen Geist. Und er bewegt die Volksmassen, dass sie umkehren. Und dann steht halt, und das ganze Volk stand in Erwartung und dachten sich, ist nicht vielleicht er es? Ja, warum dachten die das? Ja, weil die wussten, die Zeit ist gekommen. Es passt doch allein schon von Daniel 9. Vielleicht ist er ja dieser Messias. Und Johannes sagt, nein, nein, nicht ich. Der nach mir kommt. Quasi der 6 Monate... später kam. Der ist es. Der ist der, der für unsere Sünden sterben wird. Wir lesen halt solche Verse und wir überlesen sie halt schnell, aber man muss sich die gute Frage stellen, warum war das Volk denn in der Erwartung? Warum nicht vorher oder nicht danach? Also was ist los? Weil die Zeit reif war. Und das Volk hatte ja recht. Sie wussten, eigentlich müsste er jetzt da sein. Und er war unter ihnen. Sie haben ihn nur nicht erkannt. In Daniel 12,4 heißt es, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Erkenntnis kann man mit Wissen übersetzen. Das Wissen wird zunehmen. Man hat ja immer wieder die Bibel kritisiert, habe ich auch gelesen, dass man gesagt hat, na, diese ganzen Prophezeiungen, die wurden halt später irgendwann hinzugefügt. Das kann ja gar nicht sein. Es ist übernatürlich, alles was übernatürlich ist, kann nicht richtig sein. Die Sache ist, wir können sehr wohl beweisen, dass diese Dinge auch vor Christus geschrieben wurden, durch die Qumran-Rollen. Qumran wurde ja in den 50er Jahren, also jetzt 70 Jahre schon vorher, wurden sie ja entdeckt. Da wurde, ich sage es mal, fast alle Bibelhandschriften wurden dort entdeckt. Es fällt zum Beispiel halt Esther. Aber in diesen Bibelhandschriften hat man das Buch Daniel gefunden. Man hat auch Jesaja gefunden. Man hat die Psalme, all diese Stellen, wo wir lesen, dass Jesus kommen wird, dass der Messias kommen und sterben wird, das haben wir gefunden. Also diese Bücher waren da, sie stehen da. Und das Interessante ist, es kamen ja Wissenschaftler extra dahin, haben untersucht, wie alt sind sie? Wie alt sind diese Schriftrollen? Und sie reichen von einem Alter von 200 vor Christus bis 100 nach Christus. In diesem Zeitraum. Diese große Jesaja-Rolle, von der ihr vielleicht mal gehört habt, diese ganz große, ja, man hat sie datiert auf 150 vor Christus. Also, bevor Jesus überhaupt kam, stand da drin über diesen leidenden Gottesknecht, der für uns sterben wird, der unsere Sünden tragen wird. Man muss sich einfach nur die Frage stellen, wie kann es sein, dass Leute, also diese Wissenschaftler kommen dahin, die finden diese Schriftrollen und was haben die sich denn gedacht? Also gibt es den Menschen nicht zu denken, man hat die ganze Zeit die Bibel kritisiert, dass es doch nicht sein kann. Auf einmal haben wir so einen Fund, der belegt, dass diese Handschriften im Alten Testament auch vor Christus da waren. Wie konnten denn die Leute 200 vor Christus wissen, dass der Messias kommen und für uns sterben wird und? Vielleicht bin ich dazu naiv, aber wieso bekehren sich denn nicht alle? Das ist doch der Beweis schlechthin. Es gibt über hunderte Prophezeiungen von Jesus, von seinem ersten und auch von seinem zweiten Kommen. Und so wie die sich vom ersten Kommen erfüllt haben, jeder einzelne Buchstabe wird sich auch erfüllen für sein zweites Kommen. Jeder einzelne. Wir wissen also, dass auch Jesus der Messias ist. Paulus und Apollos haben das auch bewiesen durch die Heiligen Schriften. Wir wissen also daher, dass die Bibel wahr ist. Nicht nur, dass Jesus wirklich gelebt hat und dass allgemein alles mit Jesus passt, sondern die ganze Bibel ist wahr. Ich lese euch mal eine Stelle vor, wo Gott auf Beweisgründe eingeht. Ich finde es so interessant, wenn wir das mal in der Bibel mal nachschauen, wie oft die Bibel von Beweisen redet oder Beweisgründen. In Jesaja 41 wird uns gesagt, also Gott redet, bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr, schafft eure stärksten Beweisgründe herbei. Also Gott sagt, komm, wir kommen jetzt in Diskussion, schafft eure Beweisgründe herbei, eure stärksten. Spricht der König von Jakob. Sie mögen die herbeischaffen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Das Frühere, was ist es? Wie verhält es sich mit dem, was früher war? Verkündet es, so wollen wir es bedenken und dessen Ausgang erkennen. Oder lasst uns hören, was kommen wird. Verkündet, was künftig geschehen wird. So werden wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut doch etwas Böses oder Gutes, so werden wir uns verwundern und anschauen und miteinander alles betrachten. Also Gott sagt, schafft eure Beweisgründe herbei, eure Stärksten. Das Frühere, erklärt mal, was ist früher passiert? Und dann sagt er, und das Künftige, sagt an, was wird da geschehen? Wenn ihr das könnt, dann wird man erkennen, ihr seid Götter. Ist Gott im Disput mit den falschen Göttern, mit den Götzen. Und er sagt, tut mal von der Zukunft was sagen oder von der Vergangenheit, wir werden erkennen, ihr seid Götter. Aber da die Götzen tot sind, können sie es nicht. Der Einzige, der das kann, ist der lebendige Gott. der nicht an Zeit und Raum gebunden ist, für den alles offen steht, ohne Probleme. Alles hat sich erfüllt und es wird sich auch weiterhin alles erfüllen. In Jesaja 43, 16 heißt es weiter, forsch nach im Buch des Herrn und lest es. Das ist ein Gebot. Forsch nach und lest es. Nichts von all dem wird fehlen. Zum keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen. Denn mein Mund ist es, der es befohlen, und mein Geist ist es, der es gesammelt hat. Forsch nach im Buch und lest es. Von keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen. Von keinem einzigen. Es gab mal so eine Zählung, ich habe es ja selber nicht nachgeprüft, ne? Über 3000 Prophezeiungen in der Bibel. Weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber das, was wir halt wissen von der Bibel, es ist wirklich unfassbar. Sowas kann dir halt niemand bieten. Allein die Wunder, die in der Bibel beschrieben stehen. Wir wissen zum Beispiel, dass es solche Riesenechsen mal gab, Dinosaurier, erst im 18. Jahrhundert. Da haben wir die ersten Funde gehabt, da wussten wir, es gab mal riesige Viecher. Okay? Die Bibel redet halt von Dinosauriern. Sie hat sie nicht Dinosaurier genannt, aber sie nennt sie Drache. Wie bei Hiob, Behemoth oder den Leviathan. Ja? Oder wenn die Bibel so oft redet von Löwen und Drachen. Die Bibel meinte das nicht mythologisch. Die waren da wirklich da. Oder die Vernetzung der Erde. Das war für mich auch immer so ein Ding, damit habe ich zum Beispiel meine atheistischen Freunde mal konfrontiert. In Offenbarung 11 wird uns ja gesagt, das geschieht ja erst in der Zukunft. In Offenbarung 11 wird uns ja gesagt, es werden zwei Propheten auftreten am Ende der Zeit. Und es steht in diesem Text geschrieben, dass diese zwei Propheten sterben werden in Jerusalem. Und 3,5 Tage lang werden ihre Leichen in Jerusalem liegen. Und dann steht, und die ganze Welt hat sich Geschenke zugesandt, dass diese zwei Propheten endlich gestorben sind. Und dann steht weiter, nach 3,5 Tagen werden sie wieder auferstehen und ihre Feinde werden sie sehen, wie sie in den Himmel aufgefahren werden. Und ihr müsst euch mal dessen bewusst sein, wie kann denn die ganze Welt einen Mord sehen in Jerusalem? Und wie schnell geht eine Nachricht so weiter, dass die ganze Welt sich Geschenke untereinander zuschickt, dass diese zwei Propheten endlich tot sind. Wie geht das? Eigentlich geht das nicht. Ich kann nicht mal einen Mord sehen, der hier um die Ecke passiert. Wo soll ich das wissen? Ich kann auch keinen Mord sehen, der in München passiert. Aber die Bibel redet davon, das wird in Jerusalem sein und die ganze Welt wird das sehen. Die ganze Welt wird es mitbekommen. Wie kann es sein, dass innerhalb von 3 Tagen eine Nachricht sich so schnell verbreiten kann? Wisst ihr, aus solchen Stellen hat man die Bibel halt nicht ernst genommen. Weil es ist ja nicht möglich sowas. Man hat die Bibel einfach in die Tonne geschmissen, weil man hat gedacht, wie kann das möglich sein, diese ganzen Dinge, das geht gar nicht. Wisst ihr, seit ungefähr 70, 80 Jahren, da kann man nicht mehr sagen, wir können das nicht sehen. Wir können das sehr wohl sehen. Wir können sehr wohl sehen, heute, wie in Jerusalem 2 Menschen umgebracht werden. Wie können wir das sehen? Internet. Fernsehen. Die ganze Welt kann das sehen. Johannes hat nicht geschrieben in der Offenbarung, die Leute werden googeln. Okay? Aber er hat gesagt, sie werden es sehen können. Die Welt wird es sehen können, wie diese zwei Menschen umgebracht werden. Wann hat Johannes diese Offenbarung geschrieben? 100 nach Christus. Das war in der antiken Welt. Woher wusste dieser Fischer vor 2000 Jahren, dass es irgendwann mal eine Technologie geben wird, wo die ganze Welt in eine Ortschaft blicken kann und einen Mord sehen kann? Woher wusste er das? Die Bibel ist einzigartig. Die Bibel ist das einzig glaubwürdigste Objekt, was wir auf dieser Erde hier haben. Und das, was mich persönlich auch so begeistert, so ein bisschen, weil da war ich mir damals nie so wirklich bewusst, war das Volk Israel. Für uns heute ist es ja komplett normal, dass es da so ein Volk Israel gibt, der Staat Israel, da spricht man noch die hebräische, kananäische Sprache von damals, ne? Und das ist für uns, für unsere Nation, ist so ein bisschen normal. Geh mal 100 Jahre vorher. 150 Jahre vorher. Geh mal hin und sag den Leuten, hey, könnt ihr euch vorstellen, in 30, 40 Jahren das jüdische Volk, das wird das Land bekommen, wo sie vor 2000 Jahren vertrieben wurden. Sie werden die Sprache dort widersprechen von damals und ja, und sie werden ein eigener Staat sein. Ich will das mal auf uns mal beziehen. Stellt euch mal vor, Deutschland wird bekriegt. Okay? Und wir Deutschen, wir werden überall zerstreut auf der ganzen Erde. Normalerweise ist es halt so, wir würden doch nie wieder das Land bekommen, was uns geraubt wurde. Und wir würden uns ja mit allen Völkern vermischen und so wurden auch viele Völker einfach vernichtet. Viele Völker, die es damals gab, gibt es heute nicht mehr. Die Hethiter gibt es nicht mehr. Okay? Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, diesen Zeitraum, 2000 Jahre, dieses Volk wird zerstreut, es behält seine Sprache, die sind überall unterwegs. Und wir sind Zeitzeugen der Prophezeiung in Hesekiel 36, wo geschrieben steht, denn ich will euch aus allen Heidenvölkern und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Hey, es gab Juden in Bolivien. Wo gab es die nicht? Die wurden ja überall zerstreut. Und Gott sagt, es wird die Zeit kommen. Ich werde euch von allen Ländern sammeln und in euer Land wiederbringen. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir Deutschen nach 2000 Jahren wieder nach Deutschland kommen können? Wir sprechen unsere Sprache. Und weiter heißt es ja auch, in Sacharja 12, da heißt es, siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkäff für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jedem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein setzen werde für alle Völker ringsum. Und jeder, der es heben wird, wird die Hände an sich wundreißen. Wann war die Staatsgründung? 14. oder 15. Mai. Ne? Das waren wir jetzt wie viel? 73 Jahre? Staat Israel. Was war darauf, der Tag darauf? Der Unabhängigkeitskrieg. Wie lange ging der? Ein Jahr. Ich hab mal ein Buch darüber gelesen, weil ich das so interessant fand auch. An dem Tag, wo der Staat Israel gegründet wurde, die hatten ja nicht wirklich eine Armee. Okay? Aber sie wurden attackiert. Und die Länder, die ihr hier ringsrum seht, sind die arabischen Länder, um Israel herum. Die wurden attackiert von 6 Armeen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was hatte Israel als Verteidigung? Die hatten 117 Gewehre und 2 Maschinengewehre. Gegen das. Das ist nicht David gegen Goliath. Das ist eine Ameise gegen einen Elefanten. Und wer hat gewonnen? Israel. Der Sechstagekrieg. Kam noch eine Nation dazu. Waren dann 7. Wer hat gewonnen? Israel. Der große Yom Kippur-Krieg 1973. Ganz Israel hat ja eigentlich Yom Kippur gefeiert. Die waren ja alle in den Synagogen. Die wurden attackiert. Die ganzen Männer, die waren in den Häusern. Da war niemand irgendwo vorbereitet. Und trotzdem hat Israel gewonnen. Und man kann von der Geschichte in diesen 70 Jahren noch mehr aufzählen, was da so alles passiert ist. Und sie haben immer wieder gewonnen. Und Gott sagt, ich werde Jerusalem zum Taumelkelch machen für alle Völker ringsum. Alle, die es heben wollen, sie werden sich daran wundreißen. Die Laststein. Sacharja 12, 1 bis 3. Jetzt müssen wir mir vorstellen, so ein Laststein, das war damals das Fitnessstudio. Wir haben ja heute unsere Hanteln. Und damals, wenn man die Kraft beweisen wollte, man hat halt einen Stein genommen, den hat man gehoben, vielleicht noch einen größeren, dann mal den gehoben. Und der, der der Stärkste war, der konnte auch den größten Stein heben. Damit konnte man beweisen, wer ist der Stärkste von allen. Und Gott sagt, ich werde so einen Laststein daraus machen, alle, die versuchen zu heben, sie werden sich wundreißen. Wir sind Zeitzeugen von all dem, was da geschrieben wird. Wir wissen, dass die Bibel wahr ist. Und wir haben so viele übernatürliche Prophezeiungen und Wunder in der Heiligen Schrift, was man einfach nicht leugnen kann. Und was für mich persönlich so wichtig ist, wir wissen durch die Heilige Schrift, wir sind Kinder Gottes. Das wissen wir. unsere Theologen heute, oder das, was man so öfters mal hört, ist dieses, na, das können wir ja gar nicht wissen. Wir können gar nicht wissen, wer wirklich Christ ist und wer nicht. Ist ja überheblich. Weil keiner weiß von einem anderen und so. Und ich habe mal schon mal diese Ausdrücke gehört wie Totgeburt. Also nicht Wiedergeburt, Totgeburt. Man sagt dann so quasi so, na, der hat vielleicht mal als Christ gelebt. Er verhält sich vielleicht auch wie so ein Christ, aber ist es eigentlich wirklich nicht. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, dass genau die Leute bei mir in der Seelsorge sitzen. Ich hatte so oft, als ich in Dienstreisen früher war, Leute, die gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich wirklich Christ bin, ob ich nicht eine Totgeburt bin. Dann musste ich erstmal, was ist denn das? Ich lese sowas nirgends in der Bibel. Dann haben die mir das erklärt. Na, du kannst ja an Jesus glauben, du kannst als Christ leben und all drum und dran, aber heißt ja nicht, dass du Christ bist, heißt ja nicht, dass du gerettet bist. Ich so, wie weißt du es dann? Kommt da eine Bescheinigung vom Rathaus? Wie passiert denn das? Ja, du bist doch der Theologe, erklärst du doch. Also in meiner Bibel steht, derjenige, der Jesus nachfolgt, der ist Christ. Das steht in meiner Bibel. Mehr weiß ich auch nicht. Und ich finde es so interessant, die Leute, wenn die halt sagen, naja, guck mal, du weißt es halt nicht, dann denke ich mir, ja, die Bibel sagt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt in 1. Johannes 3,14, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wir wissen, wir sind aus dem Tod zum Leben gelangt. Da steht nicht, wir glauben, wir hoffen, wir vermuten mal. Da steht, wir wissen, da ist eine Gewissheit dahinter. Wir wissen, wir sind aus dem Tod zum Leben gelangt, denn wir lieben die Brüder. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass du und ich wiedergeboren sind, wenn wir uns untereinander lieben. Ein Kennzeichen dafür ist halt, dass wir uns lieben. Die Bibel redet davon, es gibt halt zwei Kennzeichen des Glaubens. Einmal musst du an das Evangelium glauben, also das wahre Evangelium haben. Und einmal musst du danach leben. Wenn ich die großen theologischen Erkenntnisse habe, ich aber nicht danach lebe, was bringt mir das? Wenn ich aber ein tolles Leben führe, auch gute Werke habe, ich aber keine Ahnung habe von der Bibel, mich das auch nicht wirklich interessiert, ich nicht mal das Bedürfnis habe, von Jesus mehr zu sehen, das ist genauso falsch. Beides muss halt stimmen. Die Lehre von dem Evangelium und der Wandel im Evangelium. Beides gehört dazu. Und beides kann man nicht voneinander trennen. Und schon im Vorab, es geht nicht darum, dass du und ich die großen Theologen sind. Es geht nicht darum, dass wir alles verstehen. Es geht darum, dass wir uns ernsthaft von Gott belehren lassen. In unserem Unverstand, in unserem Kleinvermögen, dass wir bereit sind, Gott, ich will von dir lernen. Was möchtest du von meinem Leben? Was bedeutet das Abendmahl? Was ist die Taufe? Wie ist es, Herr Jesus, mit deiner Menschheit und mit deiner Gottheit? Was ist mit der Heiligen Schrift? Ist da wirklich alles so hundertprozentig so korrekt? Oder enthält sie nur von dir die Wahrheiten? Wie gehe ich damit um? All diese Dinge zeigen auf, wie viel Interesse du an Jesus hast. Wie ernsthaft du darin interessiert bist, ein Leben mit ihm zu führen und dein Leben für ihn zu geben. Wer an das Evangelium glaubt und danach lebt, der ist Kind Gottes. Der darf sich freuen. Wir werden uns wiedersehen. Paulus sagt in 1. Timotheus 1, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Was für ein überheblicher Paulus. Wo will der das wissen? Vielleicht ist ja Timotheus eine Totgeburt. Wieso sagt er das? An Titus schreibt er genau dasselbe. Echtes Kind im Glauben. Er schreibt weiter, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Wir, also nicht nur Paulus selber, sondern auch Silas, der mit ihm den Brief verfasst hat, also der dabei war, die wissen von den Thessalonichern, sie sind Auserwählte Gottes. Also die Bibel redet von Gewissheit und dass wir diese Gewissheit uns einander zusprechen dürfen, aber wir machen das nicht. Wisst ihr, in der Bibel heißt es, Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Er will, dass er sich bekehrt und lebt. Und wir haben hier Bekehrte, die sind Gerechte und da sagen wir, na wer weiß, ob Gott will, dass der lebt. Ergibt das Sinn? Also bei den Gottlosen sagen wir, ja, ja, Gott will, dass du lebst. Aber bei den Gerechten, wir hoffen mal, dass Gott will, dass du lebst. Ergibt das Sinn? Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Wie macht man das? Da wird Google dir nicht helfen. Aber was dir helfen wird, ist die Bibel. Was sind die Kennzeichen eines wahren Christen? Wo weiß ich, ob ich im Glauben bin? Du schlägst die Heilige Schrift auf, liest nach und sagst, alles klar, ich stehe im Glauben oder nicht. So macht man das. Die Bibel ist unser Prüfstein. Paulus sagt, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Merkt ihr, das sind jetzt nur ein paar Stellen, die ich rausgepickt habe, wie oft ja die Bibel vom Wissen redet. Also die Bibel redet von Wissen, Gewissheit, Zuversicht. Ist also unrüttbar und wir können selber nicht dem anderen zusprechen, hey, wenn du an das Evangelium glaubst und danach lebst, du bist Bruder und Schwester. Und wenn wir heute sterben würden, wir werden uns wiedersehen. Das ist doch das, wo wir sagen, da ist doch Jesus was ganz anderes wie Allah. Bei Allah gibt es keine Gewissheit. Hoffentlich ist er uns gnädig. Bei Jesus haben wir doch diese Gewissheit. Bleibst du in Jesus, so bleibt Jesus in dir. Bist du treu in deiner Schwachheit, um wie viel mehr ist er treu? Das ist unser Gott, auf den wir uns hundertprozentig verlassen können. Wisst ihr, ich fand es auch so immer interessant bei den Seelsorgegesprächen, wo es dann hieß, ja, aber Georgi, ich bin halt ein Sünder. Okay. Also ich nicht. Ne? Kann man so zurück sagen, ich nicht. Wir alle nicht. Nur du bist Sünder. Ja, ich tue nicht genug. Hey, Hand aufs Herz. Wer von euch steht morgens auf, klatscht in die Hände und sagt, Jesus, du kannst so dankbar sein, dass du mich hast? Wer macht das? Jeder Christ, der nur einen Hauch von Gewissen hat, würde doch immer sagen, für Jesus ist nie genug. Nie. Und das ist auch richtig so. Es ist nie, wie können wir das aufwiegen, was Jesus für uns getan hat? Ja, ist nie genug. Aber auf der anderen Seite zu fallen und zu sagen, weil ich nicht genug bin, willst du mich, hallo? Bleib mal schön auf dem Teppich. Genug ist nie. Ja, ich habe nicht genug Werke. Hey, Glaube ohne Werke ist tot. Einverstanden. Das steht so in der Heiligen Schrift. Da steht aber nicht, der Glaube ohne eine gewisse Anzahl von Werken ist tot. Wie viel müssen es denn täglich sein? Reichen 10? 10 gute Werke? Soll ich auf Nummer sicher gehen? Mache ich lieber 20? Wie viel reicht, wo ich sagen kann, boah, jetzt habe ich genug gute Werke? Ab wann reicht das? Glaube ohne Werke ist tot, ja. Aber da steht nicht ohne eine gewisse Anzahl, sondern ein Christ, der an das Evangelium glaubt und danach lebt, der soll es in seinen Werken beweisen. Das ist alles, was die Bibel sagt. Und nicht von, jetzt ist genug oder das muss 10 noch drauf oder 11. Bleiben wir bei dem, was die Bibel sagt. Ich muss das mal erzählen, vielleicht vergibt mir meine Frau. Wir waren vor einigen Jahren, waren wir auf einer Familienfreizeit. Ich war da am Vorträge halten. Und wir saßen da am Tisch und wir haben gegessen. Und da kam eine Frau zu uns, eine etwas ältere, und hat mit uns geredet. Und wir sind so ins Gespräch gekommen und so. Und dann gehen wir nach Hause und Sarah sagt halt so, ja, voll die nette Frau, ne? Und ich so, ja, war richtig nett, aber hoffentlich bekehrt die sich, sage ich. Und sie so, wie, hoffentlich bekehrt sie sich? Die ist doch keine Christin. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ne? Sarah, sie ist ja die zarte Blume in unserer Ehe, als ich gesagt habe, sie ist keine Christin. Dafür, dass hier noch Kinder auch noch sind, also die hat es wirklich, es wurde auf mich herabgeregnet. Wie kann ich es wagen? Ich überheblicher Punkt, 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 dass ich anderen das Heil abspreche. Und ich weiß, und ich stehe halt da, ich denke mir so, hey, du kannst sagen, was du willst, die ist keine Christin, die ist nicht bekehrt. Ein paar Tage später, ich weiß nicht wie lange, sitzt die Frau nochmal bei uns und sagt während dem Gespräch, ja, sie selber hat sich ja nicht für Jesus entschieden. Sie ist aber auf der Suche. Ich bin kein Prophet, ja. Aber Sarah kam später auf mich zu, Wo wusstest du das? Ich so, hey, die Bibel sagt, das und das sind die Kennzeichen. Die Frau hat das und das gesagt. Alles klar. Da wusste ich Bescheid. Also, nicht, dass ihr denkt, George läuft jetzt durch die Gegend und sagt, er sei es wiedergeboren, wenn nicht. Ne? Aber es gibt halt diese Kennzeichen, auf die achte ich eben. Und daraus kannst du schon gut, ich sage es mal, gut feststellen, Moment mal, ist da jemand rechtgläubig, gesund im Glauben oder fehlt da was? Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und wir wissen, dass der Herr Jesus die Wahrheit ist. Die Bibel sagt in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, er wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Jesus sagt, wenn jemand seinen Willen, Gottes Willen tun will, er wird erkennen, dass ich von Gott bin. Er sagt auch zu Pilatus, jeder, der die Wahrheit hören will, der wird auch meine Stimme hören. Es kommt auf dich an. Willst du die Wahrheit hören? Du wirst Jesus finden. In Sprüche 8, Vers 17 heißt es, ich liebe die, die mich lieben. Und ich lasse mich von denen finden, die mich suchen. Wenn du Jesus suchst, und zwar ernsthaft, wird er sich von dir finden lassen. Das ist die Gewissheit, die wir haben, dass unser Glaube nicht irgendwo in der Luft hängt, sondern wir ein Fundament haben. Darauf können wir uns stützen. Schon erstaunlich, oder? Wie viel die Bibel eigentlich von Gewissheit redet und von Erkenntnis, von Wahrheit. Ja? Ich habe mich so, auch bei der Vorbereitung, als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich so gedacht, ja, aber wieso redet die Bibel dann so vom Glauben? Natürlich ein bisschen anders wie bei uns. Ne? Wir sagen mal zum Glauben, wir Deutschen so, ja, wir vermuten mal oder wir hoffen mal. In der Bibel hat das natürlich mehr Beweiskraft. Aber es ist aber auch so, wir wachsen ja im Glauben. Als ich mich bekehrt habe vor 13 Jahren, ich wusste doch all diese Dinge nicht. Was wusste ich schon? Aber im Lauf der Zeit, in deinem Glaubensleben, wird Gott dir Dinge zeigen, dass dein Glaube von einem Nichtwissen zu einer Gewissheit wird. In Epheser 4 heißt es zum Beispiel, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife. Er redet ja schon zu Gläubigen, aber es ist ein Prozess, dass umso mehr du halt in diesem Glauben wächst, es zur Gewissheit wird. In Kolosser 1,10 heißt es, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Wir wachsen. Wir wachsen im Glauben, wir wachsen in dieser Erkenntnis und somit schenkt Gott Gewissheit. Das ist die Gnade, die er uns gibt. Fassen wir zusammen. Wir wissen, es gibt einen Gott. Wir wissen nicht nur wir, weiß auch die Welt. Wir wissen, dass Jesus der Messias ist. Und wer ehrlich ist, wer wirklich sucht, und zwar ehrlich, er wird das auch wissen. Wir wissen, dass die Bibel wahr ist. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, die wir uns nach der Bibel ausrichten, unser Leben lang. Und wir wissen auch, wer die Wahrheit sucht, der wird Jesus finden. Das ist das, was wir alles wissen dürfen. Jetzt zeig mir mal eine Religion, wo das auch geht. Zeig mir mal irgendetwas, was so glaubwürdig ist wie die Heilige Schrift. Und ich gebe euch mal vielleicht so eine kleine Hausaufgabe am Sonntag. Nehmt euch mal eine Konkordanz oder ein Bibelprogramm oder sowas und gebt einfach mal ein, wir wissen oder ich weiß, so diese Begriffe. Ihr werdet euch wundern, was man als Christ so alles weiß oder wissen kann. Ihr werdet euch wirklich wundern, das ist eine riesige Liste. Und zum Abschluss für diese Botschaft will ich euch einfach einen Vers mitgeben, der sogar in unserer Seelsorge, in unseren schlimmsten Zeiten uns so sehr hilft, dass wir selbst da was wissen können. Römer 8, 28. Wir wissen, dass alle Dinge zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Selbst das wissen wir. Wir wissen, dass alle Dinge zum Besten dienen, für die, die Gott lieben. Selbst das. Egal, was in deinem Leben passiert, durch welches Tal der Tränen du läufst, selbst da hast du diese Gewissheit, Gott meint es gut mit mir. Gott will nur das Beste für mich. Selbst das wissen wir. Wie kann man da Jesus, wie kann man da genug Danke sagen? Was können wir dafür aufwiegen? So einen treuen Gott haben wir, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir an ihn glauben können und diese Gewissheit haben können, er wird uns nach Hause holen. Es gibt nichts Glaubwürdigeres wie das, das uns nach Hause holen wird. Amen.